Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur leider schon letzten Folge von unseren sommerlichen Weltwoche-Daily-Expeditionen durch das wunderschöne Dresden mit einem der weiteren Prachtzeichen, Prachtmerkmale und stolzen Visitenkarten dieser wunderbaren Stadt hier an der Elbe. Es ist, wie Opernfreunde unter Ihnen natürlich schon durchschaut und erkannt haben, es ist die weltberühmte Semperoper, die wir zum Abschluss noch, zum hoffentlich krönenden Abschluss hier in den Blick nehmen. Christoph Mörgli hat sich bereits in Stellung gebracht und das gibt mir die Möglichkeit, nun den definitiven Kameraschwenk hier vorzunehmen. Lassen Sie mich das probieren, meine Damen und Herren. Jawohl, und jetzt herzlich willkommen, Christoph.
Grüezi miteinander. Tatsächlich, wir stehen vor der Semperoper und wenn wir an deren Erbauer denken, Gottfried Semper, kommen uns natürlich sehr viele Schweizbezüge in den Sinn. Semper ist kein geborener Dresdner, er ist in Altona geboren im Jahre 1809 oder 8 und da ist er natürlich Däne ursprünglich. Hat dann aber, nachdem er eine gute Ausbildung bekommen hat als Architekt und nachdem er auch Italien und Griechenland bereisen konnte und dort natürlich die klassische Baukunst studiert hat, hier in Dresden eine Stelle als Professor für Architektur erreichen 1834 und hat hier auch sonst reiche Spuren hinterlassen.
Also Semper sozusagen der Dresdner Prachtarchitekt des 19. Jahrhunderts. Ist Dresden sozusagen das Meisterstück dieses berühmten Architekten?
Es ist ein Meisterstück. Wir werden darauf zurückkommen, dass er in Zürich oder in Winterthur ebenfalls Meisterstücke abgeliefert hat. Er ist jedenfalls einer der, ich meine, auch im internationalen Vergleich prägenden Architekten des 19. Jahrhunderts, ein Architekt des Historismus, der aber natürlich in der Theaterarchitektur einen Höhepunkt gefunden hat.
Und wie ist nun diese Semperoper in Dresden, die auch seinen Namen trägt und diesen Namen heute noch sozusagen unsterblich macht, wie ist diese Semperoper einzuordnen in der Weltgeschichte eben dieser Theaterarchitektur?
Semper durfte hier in Dresden verschiedene Bauten verwirklichen. Am Zwinger hat er gebaut, an diesem auch weltbekannten Bauwerk, das auch August den Starken zurückgeht. Er hat eine Synagoge gebaut hier in Dresden, natürlich leider in der Nazizeit zerstört worden, und hat ein erstes Hoftheater bauen können in den 1840er Jahren. Das aber ist 1869 niedergebrannt und es musste ein neues Theater, es musste ein neues Operngebäude gebaut werden hier in Dresden. Nur waren inzwischen die politischen Entwicklungen so, dass man sich vor allem vom Monarchen her nicht so leicht getan hat, diesen Gottfried Semper zurückzuholen.
Semper, ein liberaler, ein auch politisch aktiver Mann.
Semper war Republikaner, Semper war kein Monarchist und er hat sich für ihn verhängnisvollerweise am Maiaufstand 1849 hier in Dresden beteiligt. Und zwar recht aktiv, gemeinsam mit seinem Freund Richard Wagner. Er soll auch wirksame Barrikaden entworfen haben, das konnte er natürlich als Architekt, und musste dann entweichen nach London beispielsweise. Und in den 1850er Jahren hat man ihn in der Schweiz entdeckt. Und das war ein Hinweis von Richard Wagner, der ja ebenfalls als politischer Flüchtling zeitweise in der Schweiz gelebt und gewirkt hat. Und er hat gesagt, als man in Zürich die neue technische Hochschule, das sogenannte Polytechnikum von Bundeswegen eröffnet hat, schaut euch mal diesen Semper an, das wäre doch ein idealer Professor für Architektur.
Und in der Tat, heute noch erinnert, ich glaube, wir haben das zwar nicht gezeigt, aber wir haben uns das angeschaut in unserer Meilensteine der Geschichte-Sendung über die ETH. Semper ist verewigt, ich glaube sogar mit einer Büste in der ETH.
Tatsächlich, er gehört zu den ganz großen Exponenten der ETH, dieser auch weltbekannten und bestdotierten Hochschule. Einstein wäre ein anderer Name, aber Semper in der Architektur natürlich tatsächlich unsterblich. Er hat viele Schüler hervorgebracht, die seinem Beispiel und seiner Baukunst gefolgt sind, natürlich in Varianten. Teilweise haben sie es auch weiterentwickelt und weshalb natürlich Semper immer mit der ETH, die seit 1911 so heißt, aber 1855 als Polytechnikum gegründet worden ist, als Bundesanstalt. Er ist damit verbunden, weil er eben diese ETH, diesen Neubau damals hoch über Zürich entworfen und gebaut hat. Das ist ein ganz, ganz prägendes Bauwerk. Ich meine, es war zur Zeit des Entstehens das größte Bauwerk, das es in der Schweiz gab.
Semper hat ja Spuren hinterlassen, du hast es angedeutet, auch in Winterthur. Auch da die klassische Grandezza des 19. Jahrhunderts, die Formschönheit, auch die Eleganz zu bewundern. Vielleicht sagst du noch etwas darüber und vor allem auch, was zeichnete Semper als Architekten aus? Was war sozusagen das Geheimnis seines Starkults oder beziehungsweise seines Rangs und seiner Bedeutung? Was machte er besonders gut? Was machte ihn aus? Und eben, wie lässt sich das vielleicht heute auch in der Schweiz besichtigen?
In Winterthur hat Gottfried Semper das Stadthaus gebaut, ein fast tempelartiges Gebäude, das an Griechenland erinnert. Das zeugte auch von der Selbstbewusstheit der damaligen Stadtregierung. Es ist die Zeit der demokratischen Opposition gegen die Liberalen. Man will mehr direkte Demokratie für die Bürger und man ist auch direkt in Opposition in Winterthur getreten gegen die Hauptstadt Zürich. Und so gesehen war natürlich dieses Bauwerk ein Stück Repräsentation. Was Semper auszeichnet, ist natürlich neben der klassischen Form, die er gefunden hat, die wir einfach bis heute schön, elegant und ausgeglichen finden, auch ein sehr, sehr ausgeprägtes Gespür für die Funktion, für die Praxis. Also zum Beispiel die Semperoper hier, die hat einfach funktioniert. Die ETH, die hat funktioniert, eben auch im täglichen Gebrauch, wenn man sie bespielen musste. Und sie hat nicht nur damals funktioniert, sie hat noch viele, viele Jahrzehnte darüber hinaus funktioniert. Das macht wahrscheinlich Semper aus, dass er eben nicht nur die Schönheit sah, nicht nur die Ästhetik, sondern auch, wie ist das im täglichen Gebrauch nutzbar.
Und Semper, wenn ich jetzt einfach so frei assoziiere, offenbar auch ein Vertreter jener Tendenz in der deutschen Geschichte, die natürlich bekannt geworden ist, der Griechenkult, die Griechenfreude. Ich glaube, die Deutschen haben sich immer eher als die Wiedergänger der Griechen empfunden, während die Franzosen gerne die Nachfolge der Römer angetreten hätten. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen, zu diesem griechischen Flair, das offensichtlich auch bei diesem Semper da mitspielte und nicht nur bei ihm, sondern auch Deutschland, Stichwort Walhalla, gibt ja diese gewaltige Tempelanlage in der Nähe von München, wo die Kulturgrößen Deutschlands ausgestellt sind. Aber eben hier haben wir auch wieder so ein griechisches Moment.
Nach den Befreiungskriegen der Deutschen gab es eine unglaubliche Begeisterung für die Befreiungsbewegung der Griechen, die sich damals eben das osmanische Joch abgeschüttelt haben. Und das ist gelungen. War in ganz Europa eine gewisse Begeisterung, aber in Deutschland meine ich ganz besonders, in Bayern, aber eben auch hier in Sachsen. Und so gesehen hat Gottfried Semper, er war übrigens auch mit Keller befreundet, die zwei haben natürlich auch miteinander verkehrt. Keller sollte auch mal an die ETH berufen werden als Literaturprofessor. Gottfried Semper hat dann eben auch wirklich mitgewirkt, dass dieser Griechenkult sich entfalten konnte, dass das auch auf Geschmack stieß bei den Bürgerinnen und Bürgern. Es war tatsächlich ein Erfolg. Daneben hat er einfachere Dinge gemacht. Er hat durchaus auch Privathäuser gebaut und er hat in Affoltern am Albis in der Schweiz den Kirchturm neu gestaltet und ist darum auch Schweizer Bürger geworden. Die Affolterner haben ihm das Bürgerrecht geschenkt.
Du gibst mir das Stichwort. Was war das Verhältnis von Semper zur Schweiz? Hat ihm die Schweiz gefallen? Manchmal ist es ja den Architekten etwas zu kleinräumig in der Eidgenossenschaft. Da gibt es nicht so ausladende Plätze wie hier in Dresden, wo man die ganze Prachtentfaltung zelebrieren kann.
Es hat ihm außerordentlich gefallen. Er hat diese freie republikanische Luft genossen. Er wurde dann vor allem in Wien engagiert, als es um die Ringstraße ging und die entsprechenden Prachtbauten, die da entstanden sind. Da musste oder durfte er mit anderen Architekten zusammenarbeiten und das war nicht immer ganz reibungsfrei. Er hat sich beispielsweise beim Opernhaus mit dem anderen Architekten überworfen und hat dann Wien eigentlich ziemlich im Undank und vielleicht auch etwas überstürzt verlassen. Er ist aber auch nie nach Dresden zurückgekehrt, das müssen wir auch wissen. Denn lange Zeit haben ihn die Sachsen bespitzelt, haben ihn nach wie vor als politischen Flüchtling beurteilt, der ihnen durchaus verdächtig war. Und selbst diese Semperoper hat dann sein Sohn zu Ende geführt, der ebenfalls Architekt war. Semper ist nicht mehr nach Dresden zurückgekehrt.
Ist die Semperoper, abgesehen vom architektonischen, auch vom künstlerischen eigentlich hervorgetreten? War das ein zu seiner Zeit und auch zu seiner Entstehungszeit eines der ganz grossen Opernhäuser der europäischen Welt?
In den 1870er Jahren, als es gebaut und dann auch eingeweiht wurde, war das der Fall. Das war ein ganz großes Haus. Es haben die besten Leute hier dirigiert, gespielt, gesungen, sind aufgetreten. Übrigens natürlich bis ins 20. Jahrhundert und bis in die Gegenwart. Da sind die ganz großen Namen jederzeit vertreten.
Zweiter Weltkrieg, Bombenkrieg, Zerstörung. Wie ist da die Semperoper durchgegangen?
Sie wurde ebenfalls arg in Mitleidenschaft gezogen und so stark zerstört, dass im kommunistischen Deutschland dann zuerst nicht an einen Wiederaufbau gedacht wurde. Man hat andere moderne Häuser dann irgendwie installiert. Aber die Sehnsucht blieb nach dieser einzigartigen Semperoper, die natürlich auch ein wichtiger Teil der Stadtsilhouette von Dresden ist. Und so hat dann bereits im SED-Regime der Wiederaufbau begonnen. Die Semperoper wurde sinnigerweise am 13. Februar 1985 eröffnet mit dem Freischütz von Karl Maria von Weber. Das war dasselbe Stück, das zuletzt vor der Bombardierung aufgeführt wurde, 1944. Und am 13. Februar 1945 ist diese Oper dann im Bombenhagel zerstört worden.
Wir haben jetzt eine Woche lang aus Dresden gesendet, über Dresden gesprochen, anhand von Bauwerken, anhand von Persönlichkeiten, die hier Spuren hinterlassen haben, die heute noch zu sehen sind. Wir haben über den Krieg gesprochen. Was ist für dich, du bist ja auch ein Kenner der deutschen Literatur, der deutschen Geschichte, was ist für dich das Fazit zu Dresden? Wofür steht Dresden? Was ist vielleicht das Wichtige, was du auch mitnimmst aus deinen Kenntnissen zu dieser Stadt?
Ich bin da nicht der Einzige. Es haben auch andere Kulturhistoriker, die da vielleicht die deutschen Staaten ein bisschen verglichen haben, immer wieder von Dresden als der Frau gesprochen und Preußen wäre dann der Mann, ist vielleicht etwas vereinfacht, aber Preußen war wirklich kriegerisch erfolgreich, hat auch hier in Sachsen ziemlich übel gehaust, beispielsweise im Siebenjährigen Krieg. Und man muss wissen, dass Sachsen noch 1866 bei Königgrätz auf der falschen Seite, auf der antipreußischen Seite stand, nämlich mit Österreich damals marschiert ist. Also hier gibt es durchaus eine gewisse Rivalität und Sachsen, Dresden steht für Kultur, steht natürlich für Emotionen und auch für monarchischen Pomp, der hier entfaltet wurde, vor allem im 18. Jahrhundert. Man ist etwas sorgloser umgegangen mit dem Geld als vielleicht die sparsamen, dafür auch etwas kleinkarierten Preußen.
Und wie ist das einzuordnen, dass die Sachsen, wir haben auch darüber gesprochen, tüchtige, industriell tüftlerische und findige Leute, wie haben die koexistiert mit dieser ja, fast südländischen Prachtentfaltung. Waren Sie insgeheim stolz darauf oder hat man das, wenn ich mir vorstelle, Schweizer, wenn jetzt da irgendeine Dynastie so ein paar Paläste bauen würde, das käme vielleicht in der Schweiz nicht so gut an. Wie hat sich das mentalitätsmäßig vertragen hier, das Prunkige, das Barocke mit der Tüchtigkeit, mit dem industriellen Arbeitsfleiß?
Es gab natürlich schon Spannungen zwischen den Bürgern, vor allem auch den aufsteigenden, den reich gewordenen Bürgern, den Kaufleuten, die zum Beispiel in Leipzig die Messe betrieben haben, sehr erfolgreich, und natürlich diesem Dresden, das dann eben monarchisch funktionierte, vielleicht auch etwas starrer im Protokoll, weniger dynamisch im Sinne des wirtschaftlichen Fortschritts. Aber eben auch diese Industriellen, dieses Bürgertum außerhalb von Dresden hat die Hochkultur dieser Hauptstadt außerordentlich geschätzt und man war auch bereit, hier gutes Geld in die Hand zu nehmen, um hier etwas zu investieren. Das ist heute noch der Fall. Auf diese Semperoper, meine ich, ist ganz Sachsen stolz. Und wir reden hier, glaube ich, von einer Auslastung von 95%. Das sind ungeheure Zahlen. Und das zeigt doch, dass dieser kulturelle Bezug, dieser Bezug zu dieser Oper, zur Musik, vielleicht auch zum Schauspiel und zu den Konzerten nach wie vor sehr lebendig ist.
Sommerzeit ist Ferienzeit. Für wen sind Ferien in Dresden, Sachsen, ein Besuch hier besonders geeignet, wenn wir das noch etwas touristisch auf den Boden bringen? Was ist sozusagen das Anforderungsprofil? Wenn ich mich da umschaue, da sind viele auch Familien mit Kindern unterwegs, natürlich auch interessierte Reisegruppen. Ist Dresden eine Stadt vor allem für Kultur- und Geschichtsinteressierte oder wäre das auch etwas einfach für eine Familie, die mal hierher kommen will, um mal diese spezielle Flair hier zu schnuppern?
Ich meine, es ist beides. Auch Kinder können über Paläste, über Schlösser, über Könige und Denkmäler staunen. Da gibt es wirklich sehr viel zu sehen. Und was vor allem mir persönlich gefällt, Dresden ist noch immer touristisch nicht wahnsinnig überlaufen. Also wenn man vergleichen mit Berlin, diesem hektischen Berlin, wo doch auch viel mehr Touristen, wie mein Empfinden ist, absteigen, so hat man hier doch noch einige Gemütlichkeit, um sich die Dinge wirklich anzusehen und sich zu vertiefen. Und selbst in den Museen ist da nicht so ein Gerangel und man kann in aller Ruhe sich diese Schätze, die hier ausgebreitet werden in Dresden, ansehen.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank jetzt für die ganze Woche hier, die Erläuterungen und die große Vorbereitungsarbeit. Und zum Schluss auch von mir noch einmal Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie auch auf dieser Reise dabei gewesen sind. Wir haben ja vor einigen Jahren angefangen, ganz spontan im Winter in Davos, sind wir auf den Zauberberg gestiegen und jetzt stehen wir vor der prachtvollen Kulisse der Semperoper hier mitten zwischen wirklich uralten, faszinierenden Kulturdenkmälern, die zwar die Spuren, auch die Verheerungen der Zeit nicht verdecken können, aber das ist für mich auch so etwas, eine Botschaft, die man hier mitnimmt, vermischt mit der ganzen Melancholie, die natürlich in der Geschichte der deutschen Städte mitschwingt, sozusagen auch das, was verloren gegangen ist und was dahinter steckt und auf was für Entwicklung das alles aufruht. Aber am Ende des Tages auch immer wieder die wunderbare Mahnung bzw. Vergegenwärtigung, dass eben auch aus einem Trümmerhaufen plötzlich steht wieder eine nach wie vor zutiefst beeindruckende und auch ja, in die Geschichte hineinreichende Stadt. Ich danke Ihnen sehr und ja, wir verabschieden uns nun fürs Erste werden uns das nächste Mal wieder noch einmal steigern müssen. Ich weiß nicht, wo wir dann hingehen bei der nächsten Serie, was wir da uns mal anschauen. Lassen Sie sich überraschen, wir lassen uns auch überraschen. Machen Sie es gut und weiterhin eine schöne Sommerszeit.